Herzlich willkommen zum Turteltauben-Podcast mit dem Titel »Hallo mein Täubchen, lass uns turteln«. Rechnen Sie bei uns mit allem, auch damit, dass Sie jede Menge über die Turteltaube erfahren. Ganz zu schweigen von den großen Themen des Lebens. Balzen, Bindung, Beerdigung. Beginnen wir mit B wie Balzen oder im Falle der Taube mit T wie Turteln. 15 Buchstaben charakterisieren im Schlager die beginnende Balz. Du, du, nur du allein. Ist direkte Ansprache, eindeutige Werbung, personalisiertes Begehren. Im Reich der Taube braucht es dafür nur 4 Buchstaben. T-U-R-R. Tur. Schlicht und eingängig ist dieser Turtelsound. Aufwendig und schillernd dagegen ist ihre beeindruckende Turtelshow, ihr spektakulärer Schauflug. Und der setzt dann ein, wenn das monotone, lautmalerische Tur-Tur plötzlich abbricht und danach das Männchen unvermittelt aus seinem Versteck fliegt, 20 bis 30 Meter steil in die Höhe steigt, dabei zeitgleich die Flügel unterhalb des Körpers laut zusammenklatscht. Danach breitet der Täuberich seine Flügel aus, fächert die Schwanzfedern auf, um dann in eleganter Haltung in einem weiten Kreisbogen zum Ausgangspunkt zurückzukehren. Das wiederholt er 2 bis 3 Mal und beginnt dann wieder mit Tur, Tur. Ist die Auserwählte beeindruckt und nähert sich dem Herrn, verbeugt er sich gurrend, stolziert auf und ab, gurrend und sträubt sein Schmuckgefieder am Hals, ebenfalls gurrend. In Fachkreisen heißt das Turteln und Rucksen. Hat er sie ganz für sich gewonnen, geht es relativ schnell zur Sache. Erst danach beginnt der Nestbau. Wir Zweibeiner sind eine verwöhnte Bande. Uns reicht das Tur-Tur als turtelnde Werbung nicht aus. Und so fallen Buchstaben auf Buchstaben auf Buchstaben, um dann mit mal mehr, mal weniger Sinnhaftigkeit Worte zu rein werberischen Zwecken zu produzieren. Wir kennen das aus der Minnezeit. Du bist Min, ich bin Din, des sollt du gewissen. Wir hören den Herrn Hoffmann von Fallersleben sagen, ich muss hinaus, ich muss zu dir, ich muss es selbst dir sagen. Du bist mein Frühling, du nur mir in diesen lichten Tagen. Und wir hören den Herrn Christian Morgenstern jubilieren. Mich erfüllt Liebestoben zu dir, ich bin deinst. Als ob einst wir vereinigst, sei du meinst. Komm, Liebchenstje, zu mir, ich vergehste sonst, sehnsuchtsgepeinigst, achst, achst, schwachst, schwachst, arms Wortleinstje. Was? Genug, denn auch du liebst. Fühl's, fühl's ganz ohne Worte. Sei meinstlein, ich sehne dich, sprachlosestest. Heutzutage klingt das dann so. Wenn man so will, bist du meine Chill-Out-Area, meine Feiertage in jedem Jahr, meine Süßwarenabteilung im Supermarkt. Die Lösung, wenn mal was hakt, so wertvoll, dass man es sich gerne aufspart und so schön, dass man nie darauf verzichten mag. Sportfreunde Stiller. Und auch das möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Bei meinen Recherchen bin ich im Netz der bunten Dinge auf SMS und WhatsApp Liebestextangebote gestoßen. Zielgruppe? Liebestolle, sprachlose junge Menschen mit flinken Wischfingern. Die kaufen sich, für die das den Liebsten, SMS und WhatsApp taugliche Mehrzeiler. Zum Beispiel diesen hier. Würde jetzt gerne mit dir kuscheln und in deinen Haaren wuscheln. Dich streicheln und dich küssen. Doch alles, was ich hab, ist nur mein kleines Kissen. Turteln im Jahr 2020. Denkt man an das Turteltaubenpaar, fallen einem Worte ein wie diese. Unzertrennlich und treu. Das quasi als Ableitung ihres häufigen Turtelns. Wir schreiben diesem Taubenpaar etwas zu, was viele von uns Zweibeinern verbrieft, versiegelt, auf Dauer gerne hätten. Turteln auf ewig, ohne Langeweile, dafür mit anhaltender Treue und Verbundenheit. Doch auch hier trügt der Schein. Der Paarbund der Turteltauben hält nur eine Brutsaison. Den Winter verbringen die Vögel jeweils wieder als Singles. Ja, es ist auch richtig, dass Turteltaubenpaare in der nächsten Saison wieder zusammenfinden. Allerdings wird es damit erklärt, dass beide Vögel zu ein und demselben Nistplatz zurückkehren, dort wieder aufeinandertreffen, sich beturteln und neu erwählen. Die Turteltaube ist also vor allem eines: ortstreu. Glaubt man einigen Medien und manchen Müttern, dann kennt die zweibeinige Verpartnerung nur ein Ziel: das Wir. Und das am liebsten wie folgt: unzertrennlich, bedingungslos, immerwährend. Eines kann hier unstrittig festgestellt werden: wäre das alles so einfach zu erreichen, gäbe es keine Schlager, keine Familienanwälte und auch keine Weltliteratur. Folgende anschauliche und vielschichtige Paarkonstellationen finden sich dort. Die Werther-Variante. Der eine liebt, die andere nicht. Was für beide sehr unangenehm ist, vor allem für den einen. Wahrscheinlich quantitativ häufigste und qualitativ eindeutigste Spielart. Keine Vorkenntnisse erforderlich. Die Romeo- und Julia-Variante. Beide lieben, und zwar sich gegenseitig. Aber die böse, fallweise auch gutmeinende Umwelt verhindert das Zusammenkommen. Die Penelope-Odysseus-Variante. Trennung der Liebenden aufgrund höherer oder berufsbedingter Gewalt. Kriegseinsatz, seemannslos. Im Nicht-Todesfall Hoffnung auf dermaleinstiges Wiedersehen. Die Harry- und Sally-Variante. Beide wissen nicht so recht, was sie eigentlich wollen, können zusammen nicht kommen, aber auch nicht ohne einander sein. Die Fred-Feuerstein-Variante. Bei der Rückkehr ist die Tür verschlossen. Unsere Turteltaube hat sich also jetzt verpartnert, wird zwischen Mai und August in unseren Breitengraden, wenn es gut läuft, zweimal zwei Eier legen und ausbrüten. Sie ist ausgewogen und gesund, ganz hip und neuzeitlich ernährt sie sich vornehmlich vegan. Ihre Superfoodsamen heißen Klee, Vogelwicke, Erdrauch, Wolfsmilch, Leimkraut. Dazu gibt es Wildkräuter und Baumsamen. Und hier und da eine kleine Eiweißeinlage in Form von Schnecken. Ihre Supermärkte liegen an Ackerrändern und auf Lichtungen mit offenem Boden. Auch bei den Turteltauben ist Essen in Gemeinschaft am schönsten. Gepickt wird gerne in Gruppenstärke. Und auch die Taube wohnt. Mit schöner Wohnen hat sie es jetzt allerdings nicht. Alfred E. Brehm dozierte zur Wohnsituation der Turteltaube Folgendes: Das Nest, ein erbärmlicher Bau, wird von beiden Gatten gemeinschaftlich in geringer Höhe auf Laub- oder Nadelbäumen errichtet. Ohne jede Kunst, aus dürren Reisern, Heidekraut, Würzelchen zusammengefügt. Es ist Platz, da wo die Eier liegen, etwas vertieft, im Ganzen aber so liederlich gearbeitet, dass man die beiden Eier und die brütende Taube von unten deutlich erkennen kann. Doch schützt es sein Standort so ziemlich gegen die verheerenden Wirkungen des Sturmes, der es, stünde es freier, unzweifelhaft herunterwerfen würde. Zitat Ende. Und die Turteltaube ist anpassungsfähig. Heute wohnt sie auch in großen Sträuchern wie Hasel, Weißdorn oder Holunder, in jungen Laubbäumen, großen Hecken oder sucht sich ihren Platz auf Streuobstwiesen. Wenn wir modernen Zweibeiner wohlwollend an Tauben denken, dann gehen uns Begriffe durch den Kopf wie gut, lieb, friedfertig und eben treu. Die Generationen vor uns hatten da noch andere Begriffe im Sinn. Tauben im Kopf haben war gleichbedeutend mit einem albernen Einfall, einer Grille, einer Fantasterei im Kopf haben. Und die Redensart »unter die Tauben schießen« bedeutete aufschneiden, prahlen, Lügengeschichten zum Besten geben oder auch in den Tag plaudern. Hatte jemand wieder Tauben auf dem Dach, bedeutete das, die Verhältnisse fingen an, sich wieder zu bessern. Hörte man, es fliegen einem keine gebratenen Tauben ins Maul, dann wussten die Zeitgenossen, dass nicht alles so bequem in der Welt war, wie mancher dachte. Heute findet auch mal ein blindes Huhn ein Korn. Früher fand hin und wieder auch eine blinde Taube manchmal eine Erbse. Und wenn einer ausdrücken wollte, dass die Jungen meist den Älteren ähnelten, dann sagte er, blaue Tauben haben blaue Junge. Und der nächste Spruch ist mein absoluter Favorit. Vor allem in den heutigen Zeiten des Umbruchs und der damit häufig empfundenen Unsicherheit. Statt den Kölnern zu folgen in ihrem Wahlspruch »Et is wie et is«, also »Es ist wie es ist«, kann man auch Folgendes sagen. Aus einer Taube kann man keinen Sperber und aus einem Schweinsohr keinen seidenen Beutel machen. In den 1940ern und 1950ern war die Turteltaube weit verbreitet. Sie fand ausreichend Futter, Brutplätze, Trinkwasser, brütete mehrmals pro Saison, sodass die Bestände, trotz der Taubenjagd auf den Routen in die Winter- bzw. Sommerquartiere, stabil blieben. Seit den 1970ern sind die europäischen Bestände allerdings rückläufig. Seit 1980 haben sie um 79% abgenommen. Die Ursachen für den dramatischen Rückgang der Bestände kann man so zusammenfassen. Ihre Lebensräume schrumpfen, ihre Nahrung wird vergiftet und auf ihrem weiten Weg ins Überwinterungsgebiet werden sie legal und illegal gejagt. Alleine die Zahl der legal abgeschossenen Vögel beziffert sich pro Jahr in der EU zwischen 1,4 bis 2,2 Millionen Turteltauben. Dazu kommen, so schätzt man, noch 600.000 illegal abgeschossene Vögel. In vielen Ländern gehört die Taubenjagd zum männlichen Leben dazu, wird häufig zu einer Art Initiationsritus für Jungen. Und auch die Jagdbegeisterten hierzulande sehen in der Taubenjagd kein Problem. In einem Prospekt für Jagdreisen findet sich folgendes Zitat. Für einen wirklich vernünftigen Preis ist es möglich, Gebiete in Schottland oder England zu besuchen, wo sie mit ein wenig Glück und einer gewissen Schießfertigkeit einen sogenannten Red Letter Day genießen können, was bedeutet, dass ein einziger Jäger über 100 Tauben erlegt. Zitat Ende. Und dann liest man noch von einer High-Volume-Taubenjagd in Argentinien, wo ein amerikanischer Jäger den Weltrekord mit 13.000 abgeschossenen Tauben an einem Tag hält. Und spätestens da habe ich mir Zustände gewünscht, wie sie Ende des 19. Jahrhunderts in der Stadt Tarascon in Frankreich geherrscht haben sollen. Zunächst müsst ihr wissen, dass da unten jedermann Jäger ist, vom größten bis zum kleinsten. Die Jagd ist die Leidenschaft der Männer von Tarascon und das seit den sagenhaften Zeiten, da der schlimme Lindwurm, die Tarasque, ihr Unwesen in den Sümpfen bei der Stadt trieb und die Mannen von dazumal Treibjagden auf sie veranstalteten. Jeden Sonntagmorgen also greift ganz Tarascon zu den Waffen und zieht aus seinen Mauern. Den Rucksack auf dem Rücken, das Gewehr über der Schulter, in einem Wirbel von Hunden und Frettchen, von Hörnern und Jagdtrompeten. Einfach prächtig anzuschauen. Bloß eines fehlt. Ja, ein wichtiger Teil. Es fehlt in der Umgebung Tarascons das Wild. Es fehlt ganz und gar. Selbst die Zugvögel haben es auf ihren Wanderkarten mit einem großen Kreuz markiert. Und wenn sie von Weitem die Türme der Stadt entdecken, dann schreit die an der Spitze aus vollem Hals: »Da ist Tarascon! Da ist Tarascon!« Und die ganze Gesellschaft schlägt einen Haken. Kurz, der Fall Wild hat sich für diese Gegend erledigt. Aber bitte werdet ihr mich fragen, wenn das Wild in Tarascon so rar ist, was tun dann deine Jäger alle Sonntage? Was sie tun? Mein Gott, sie ziehen eben hinaus ins Freie, 2-3 Meilen vor die Stadt, schließen sich zu Trüppchen von 5 oder 6 zusammen und dann legen sie sich gemächlich lang im Schatten eines Brunnens, eines alten Gemäuers, eines Ölbaums. Aus ihren Jagdtaschen holen sie ein ordentliches Stück Rinderbraten, rohe Zwiebeln, ein Ende Salami, ein paar Sardellen und ein endloses Frühstücken beginnt. Angefeuchtet mit einem jener Rhoneweinchen, die zum Lachen stimmen und zum Singen. Hierauf, wenn alles genug geladen hat, erhebt man sich, pfeift den Hunden, lädt die Gewehre und dann geht es los. Jeder Herr nimmt seine Mütze, wirft sie mit aller Kraft in die Luft und schießt im Fluge nach ihr. Mit 5er, 6er oder 2er Schrot, je nach den Bedingungen. Wer seine Mütze am häufigsten getroffen hat, wird zum Jagdkönig ausgerufen und kehrt abends als Triumphator nach Tarascon zurück, die durchlöcherte Mütze auf dem Gewehrlauf, umbraust von Hundegebell und Fanfaren. Ich brauche euch nicht erst zu sagen, dass der Mützenhandel in Tarascon blüht. Es gibt sogar Hutmacher, die im Voraus durchlöcherte und zerrissene Mützen für den Bedarf der Ungeschickten zu verkaufen haben. Aber außer Bézuquet, dem Apotheker, weiß man kaum einen, der ihn so etwas abkauft. Denn das ist unfair. Die Turteltaube ist eine sogenannte Langstreckenzieherin. Ein toller Begriff. Ich gehöre eher zur Gattung. Bis 100 Meter kannst du ganz passabel sprinten. Und schon bei dem Ruf, 2000 Meter Stadionlauf und jetzt los, wurde mir immer ganz flau. Wie gerne wäre ich eine Langstreckenzieherin gewesen. Das klingt nach sportlicher Fitness und gesunder Ausdauer. Für die Turteltaube bedeutet es, dass dieser kleine 100 bis 180 Gramm leichte Vogel zwischen Ende Juli und Anfang Oktober Europa verlässt, um südlich der Sahara zu überwintern. Mehr als 2/3 der in Frankreich, Deutschland und Großbritannien brütenden Vögel folgen der westlichen Zugroute über Gibraltar. Sie fliegen mit ca. 60 Kilometer pro Stunde bis zu 700 Kilometer nonstop. Sie sehen die Welt von oben, spüren Wind, Wetter und ziehen ihre Bahn. Wer von unten nach oben schaut, Den kann bei diesem Anblick eine Sehnsucht durchfahren, in ein Flugzeug zu steigen, durch die Lüfte zu gleiten und die Welt von oben zu sehen. Hermann Hesse ist dieser Sehnsucht im März 1913, als die Fliegerei noch in den Kinderschuhen steckte, mit klopfendem Herzen nachgegangen. Gegen 3 Uhr an einem warmen, hellsonnigen Frühlingstag erschien ich auf dem Flugfeld, wo sich ein paar schwarze Menschenknäuel drängten und umeinander drehten. Mitten in einem dieser Knäuel sah ich den Apparat ragen, mit dem ich fliegen sollte und der mich erwartete. Ich drängte mich vor, eine grüne Brille auf der Nase und eine gelbe Reisetasche in der Hand. Ich legte den Leuten die Hand auf die Schulter, schob sie leise beiseite, machte ein sachliches Gesicht und wurde durchgelassen. Ich stand beim Apparat, begrüßte den Flieger und zündete eine Zigarre an. Am Kopf des Vogelleibes saß die hölzerne Schraube, dahinter der Motor- und Benzinvorrat, dann der Platz des Fliegers, dann mein Passagiersitz, hinter dem das leichte, hölzerne Bauwerk sich rasch verjüngte und dem hübschen Schwanzsteuer zustrebte. Als Spielzeug sah das ganz entzückend aus. Dass es aber 2 Menschen durch die Luft tragen sollte, schien wunderlich. So leicht und liebenswürdig japanisch sahen die Stänglein und Drähtchen aus. Und auch die Flügel waren so spielerisch und dünn und luftig gebaut, dass man sie nicht anzufassen wagte. Nun, dachte ich, die Hauptsache ist ja der Motor und den kann ich zum Glück nicht taxieren. Da winkte mir der Flieger, ich möchte mich nun fertig machen. Es war ernst mit dem Spielzeug, und als der schwere Mann mit seinem braunen Stiefel derb auf das fingerdünne Holzstänglein trat, brach es nicht zusammen, sondern hielt, und es trug auch mich. Und nun saßen wir in unseren Sitzen im leinwandbekleideten Stangengerüst auf bequemen Sesseln. Die Menschenmenge wich ein wenig zurück. In diesem Augenblick begann der Motor zu surren. Vor unseren Augen sauste die Flügelschraube ihren glänzenden Kreis. Hinter uns spie der große Vogel Rauch und Gestank aus. Schreiend floh zu beiden Seiten das Volk hinweg. Wir fuhren elastisch auf unseren beiden Rädchen über den Rasen, merkwürdig lind und wohlig. »Wir fliegen«, schrie mein Herz, »jetzt gleich fliegen wir!« Der Motor sauste, der Wind schrie, meine Hände froren und meine Nase wurde kalt. Und da neben mir, an der dünnen Holzlatte vorbei, sah ich die Stadt Bern und die Krumme Aare und Fabriken und Kasernen und Reitplätze und Alleen liegen, drollig, klein und schief hingestreut. Wir stiegen in Wellenlinien hinan, immer höher, und je taten wir plötzlich, wie in einer Atempause, einen kurzen, lautlosen Fall. Der Sitz schwand unter mir weg, mein Magen hüllte sich weit. Dann gleich wieder Trieb, Anstieg, Kraftgefühl. Dann wieder der kleine, unberechenbare Fall. Atempause, horchendes Schweigen im Magen. Ich sitze wie ein Knabe vom Erleben hingenommen und habe den Verstand daheim gelassen. Ich werfe von Schauern seliger Bangigkeit unterbrochen meine Blicke und Atemzüge wie Lieder und Seufzer in die Welt. Ich schwebe atemlos mitgerissen in einer ungeheuren Musik durch Räume. Ich bin ganz Kind, ganz Knabe, ganz Abenteurer. Ich trinke den berauschenden Wein des Losgerissenseins. Ich bin Drache und Wolke, Prometheus und Ikarus. Der Motor schweigt. Wir hängen in der Höhe, wir neigen uns. Und nun kommt das Wunderbarste. Wir gleiten auf der elastischen Luft. Bei meiner Recherche zum Thema Turteltaube bin ich über sehr wunderliche und auch sehr interessante Dinge gestolpert. Nehmen wir mal meine Internetrecherche. Bis zur Bekanntgabe des Vogels des Jahres Ende 2019 kam bei der Suche nach Turteltaube fast ausschließlich Links zu Hochzeitsausstattern, Hochzeitsplanern, Datingportalen oder Tipps zur Anmache. Dann habe ich gelernt, dass die Turteltaube schon in der Antike als Hausvogel geschätzt wurde. Sie wurde gezüchtet, gehegt und gepflegt und auch geschossen und gestopft und gegessen. Eine Ambivalenz, die bis heute geblieben ist. Aphrodite, die Göttin der Liebe, schlüpfte aus einem Ei, das von einer Taube ausgebrütet wurde. Auch im Bereich der Medizin war die Taube von Bedeutung. Also jetzt eher bei der Unterkategorie Wunderheiler. Tauben waren dort begehrt als Mittel gegen Sommersprossen, gegen Gicht, gegen Brustfellentzündung, geöffnete Taube blutfrisch auflegen und gegen Krämpfe, das Blut einer schwarzen Taube unter die eigene Zunge streichen. Was die Wunderheiler alles mit Taubenmist zum heilkundlichen Verzehr hergestellt haben, das zitiere ich lieber nicht. Und auch das ist ein Ergebnis meiner Recherche. Tauben in zeitgenössischen Liedern sind meist weiß und textlich ziemlich sperrig. Nehmen wir mal Hans Hartz. Komm her, Marie, ein letztes Glas, genießen wir den Augenblick. Ab morgen gibt's statt Wein nur Wasser. Komm her und schenk uns noch mal ein, so viel wird morgen anders sein. Marie, die Welt wird langsam blasser. Die weißen Tauben sind müde, sie fliegen lange schon nicht mehr. Oder Johannes Oerding. Schau in den Himmel hoch, kannst du noch weiße Tauben sehen? Stell dir vor, es ist Krieg und wir gehen alle nicht hin. Auch wenn die Welt dir jeden Tag eine neue Einladung schickt. Und ansonsten sind Tauben wirklich beeindruckend. Sie können sich Gegenstände und Gesichter einprägen. Sie sind Meister der Navigation, orientieren sich am Magnetfeld, das die Erde umspannt. Sie besitzen einen Sonnenkompass, der ihnen die Tageszeit und den Stand der Sonne mitteilt. Ihr Gehör ist empfindlich und reagiert auf Infraschall. Damit können sie eine ferne Meeresbrandung oder das Rauschen des Windes in den Bergen hören. Kein Wunder, dass Liebende die Tauben als diskrete Boten schätzten und Feldherren sich ihren Orientierungssinn zunutze machten. Brieftauben waren noch im Ersten Weltkrieg für das Militär unverzichtbar. Die Schweizer Armee setzte sie bis 1995 ein. Und doch wurde Pablo Picassos Taube, die er 1949 für den Weltfriedenskongress malte, zum bekanntesten Piktogramm der Kunstgeschichte und zu dem Symbol für die Friedensbewegung.